Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Thema Musik Live aus der Christuskirche hier in Donaueschingen. Sampler und Interfaces einerseits, akustische, traditionelle Instrumente andererseits, Low-High-Tech, Laptop im Konzertsaal. So haben wir unsere heutige Ausgabe von Thema Musik Live überschrieben zum Auftakt der Donaueschinger Musiktage. Denn das diesjährige Festival stellt Arbeiten und Ensembles ins Zentrum, die auf den intermedialen Mix setzen. Also was passiert, wenn Low- und High-Tech-Bereiche aufeinander stoßen? Was motiviert überhaupt zu solchem Experimentieren? Und ja, kommt es zu spannenden, interessanten Wechselwirkungen oder auch zu musikalischen Selbstläufern? Darüber wollen wir hier reden und ich begrüße in der Runde ganz herzlich zwei Komponisten, die Komponistin Brigitta Mundendorf und Georg Katzer. Bonsoir und willkommen François-Xavier Roth. Er ist Chefdirigent des Symphonieorchesters Baden-Baden und Freiburg und wird das Abschlusskonzert am Sonntag hier in Donaueschingen dirigieren. Und willkommen, guten Abend, Michael Iber, ursprünglich klassischer, ausgebildeter Pianist. Beschäftigt er sich schon seit einigen Jahren mit Computermusik, mit elektronischer Musik und arbeitet als Wissenschaftler, Publizist, Journalist. Und mein Name ist Meret Forster, ich bin Redakteurin beim Bayerischen Rundfunk in München und darf die Runde gemeinsam moderieren mit Stefan Fricke, Redakteur für Neue Musik beim Hessischen Rundfunk.
Ja, und ich darf die erste Frage auch stellen an Brigitta Mundendorf, Ensemble Garage. Bei Garage denkt man an Montage, Schrauben, Basteln, Lackieren, Ausbessern. Also alles das, was der ein oder andere auch selbst tun kann, wenn er ein Automobilliebhaber ist. Habt ihr einen Bezug zu diesen Automobilen, das Basteln?
Also wir haben einen Bezug zu einem Auto, also ein spezielles Auto. Es ist ein roter Nissan, der leider verkauft worden ist. Auf diesem Auto haben wir unser erstes Garagefoto gemacht. Danach war das Dach eingedellt. Das war der Start. Nein, der Bezug zu Garage als Wort ist einfach, dass es ein Ort ist, an dem experimentiert wird, an dem Forschung betrieben wird in bestimmten Gebieten, also nicht nur für frustrierte Familienväter, die sich da unten vergraben, sondern halt auch für uns als Musiker. Wir verstehen das Ensemble als eine Plattform für Experimente und ganz besonders für Experimente hinsichtlich multimedialer Musik.
Garage gibt aber auch natürlich ein Assoziationsfeld auf, das im Bereich der Rock- und Popmusik relativ gängig ist. Die viele Bands haben als erstes mal in den Garagen geprobt. Das stimmt, ja. Seid ihr Ausgestoßene aus dem Bereich der neuen Musik, dass ihr auch in den Garagen vielleicht euch aufhalten müsst oder auch gerne aufhaltet?
Ausgestoßen nicht, also eher frei gewählt, würde ich sagen. Ich glaube, dass das Ensemble Garage ist schon ein Pionier unter den Ensembles, unter den gerade frisch gegründeten und jüngeren Ensembles, die wirklich einen Schwerpunkt darauf legen, multimedial zu arbeiten und Werke und Konzertsituationen in Beziehung zu stellen. Und das betreiben wir halt ganz intensiv und dabei müssen wir gar nicht unbedingt Ausgestoßene sein, um das machen zu können, sondern ganz im Gegenteil, wir haben natürlich auch ein Faible für diese Orte, ne? Also alte Industrieanlagen, klar, oder jetzt haben wir gerade in Köln auch einen neuen Ort ausfindig gemacht, den Raum 13, wo eine alte Maschinenfabrik, wo wir Konzerte geben werden. Und das sind natürlich Orte, die besonders schön sind, gerade für Konzepte, die außerhalb des normalen Konzertsaals stattfinden sollen.
Spielt das Low, das Pendeln zwischen Low und High, eine Rolle in eurer Konzeption, in der Programmatik von Konzerten?
Sicherlich, also wobei Low und High natürlich auch immer davon abhängt, welche Bedingungen wir vorfinden. Also wenn wir ganz tolle Bedingungen haben, dann können wir richtige Hightech-Konzerte machen, mit die multimedial halt vieles auskosten können. Wenn die Bedingungen anders sind, dann machen wir halt Low-Tech-Konzerte. Und Low-Tech bedeutet ja nicht qualitativ minderwertig, sondern einfach funktional, also möglichst einfache Umsetzung. Und es gibt ja auch Komponisten, die sich dem verschrieben haben und Werke komponieren, die auf Low-Tech auch ausgerichtet sind. Und die spielen wir natürlich auch gerne.
Also mit dem arbeiten, was man hat, mit dem, was man vorfindet. Georg Katzer, in der Deutschen Demokratischen Republik sozialisiert. Du interessiertest dich relativ früh für elektronische, elektroakustische Musik. Was fandest du vor Anfang der 70er Jahre an Materialien?
Gar nichts. Ich müsste jetzt ausholen und die Geschichte der elektroakustischen Musik in der damaligen DDR, aber ich will das ganz kurz machen. Es hat mal ein Studio gegeben, das ist geschlossen worden, weil die Regierung fand oder die Kulturbehörden fanden, es sei keine Musik für die Werktätigen. Und man hat das also wieder geschlossen. Und als ich mich damit begann zu beschäftigen, mit dieser Art Musik, gab es also keine praktische Betätigungsmöglichkeit. Ich hatte allerdings ein bisschen Erfahrung im Rundfunk, weil ich sehr viel Hörspielmusik gemacht habe. Und in Rundfunkstudios gibt es natürlich gewisse Geräte, die man umfunktionieren kann, als Musikinstrumente. Es ist dann erst später gelungen, viel später gelungen, ein Studio zu gründen. Ich habe das seit 1980 versucht, aber 86 ist es dann erst endgültig ans Netz gegangen. Ich hatte nur Gelegenheit, bis dahin zum Teil im Ausland zu arbeiten. Meine erste Produktion war in der Slowakei, Radio Bratislava. Und spätere Produktionen habe ich dann hauptsächlich in Bourges in Frankreich realisieren können, in den Studios.
Du hattest aber auch ein Equipment zu Hause. Du hast es im Vorgespräch eben ganz kurz angedeutet. Du hattest eine Art Nähmaschine in Anführungszeichen zu Hause stehen. Wie kam die zu dir?
Das ist ein kleiner Synthesizer gewesen, der damals sehr beliebt war und ein wirklich tolles Gerät. Ich liebe das immer noch. Sind die AKS von EMS in England gebaut. Hat so die Größe eines Koffers, einen kleinen Koffers, kann man als Schreibmaschine tarnen und so ist das Ding auch über die Grenze gekommen.
François-Xavier Roth, wir haben von Low- und High-Tech-Bereichen gesprochen, vom Basteln, vom Zusammenfügen. Wie nähern Sie sich einem Stück, was dieses Basteln erfordert? Was ist da der Unterschied zu einem Orchesterstück, was für akustische Instrumente notiert ist?
Wenn wir haben Maschinen in die
Elektronik, Samples, Computer, Zuspielungen.
Also das ist etwas, nicht. Wir haben viele Lösungen, viele Situationen mit Technik. Das kann natürlich helfen, was wir spielen oder machen eine andere Welt mit Töne und das kann reagieren mit was wir spielen und das kann auch wie ein anderes Orchester sein und für mich ist es immer eine Frage, dass ich finde mit Maschine, mit einem Orchester, ich muss wissen, was Komponist wollte und wie er hat diese ganze Strategie geschrieben mit Maschinen. Und für mich, ich kann beide sehr streng oder sehr frozen sein, weil wenn ich habe eine Maschine, die sehr kalt Musik spielt, oder ich kann sehr frei und sehr kreativ sein, ob diese Maschine reagieren mit Musik und was mit ich mache. Also das ist wirklich nicht gleich in diese alle Situationen.
Sie haben gesagt, der Komponist ist derjenige, der das für Sie auch in der Autorität festlegt, zusammenfügt. Aber es ist ja ein Setup dann vorzufinden, das erstmal abgemischt werden muss, interpretiert werden muss. Also wer bestimmt denn dann tatsächlich dieses Geschehen? Ist es der Komponist, Sie als Dirigent, der Mensch am Mischpult oder derjenige, der vielleicht auch gesampelte Klänge oder was auch immer dazufügt in der Situation?
Ja, ich denke, das ist alle diese Leute zusammen natürlich. Wir arbeiten zusammen und ich könnte nicht allein alles machen, alles kontrollieren, alles sehen, alles hören und das ist wirklich alle die Leute in dieser Situation. Natürlich, wenn wir sprechen über ein Stück für Orchester und elektronisch zusammen, zum Beispiel, gibt es ein zweites Dirigent, das ist Tonmeister, keine Frage, weil er hat ein größeres Bild als ich im Mittel des Orchesters, das ist keine Frage. Also wir sind mehr Dirigenten, das ist sehr, sehr nett.
Teamarbeit ist
ja Teamarbeit, weil manchmal bin ich allein. Und jetzt ist es eine andere Situation.
Michael Iber, Teamarbeit, Sie waren Pianist, kann man das so sagen, also ursprünglich klassisch auch unterwegs, akustisch unterwegs. Warum dann diese Begeisterung oder das Interesse für die Elektronik, für die Maschine, für den Computer?
Das ist so auch nur, das ist ein bisschen langwierig jetzt vielleicht, ich versuche es möglichst kurz zu fassen. Ich hatte als Pianist ein Trio, das nannte sich Piano Inside Out Trio und es hat eigentlich nur ein Repertoire gespielt, was im Klavier stattfand. Also so der zentrale Komponist, wir hatten vorhin gerade drüber gesprochen, in diesem Zusammenhang war Mario Bertoncini, der diese dynamische Präparation des Klaviers erfunden hatte. Das heißt, mit Eisenstangen im Klavier zu hantieren, also schon in den 60er Jahren und da gibt es ein gewisses Repertoire von verschiedenen Komponisten, was sich darum gebildet hatte. Wir haben dann auch, das war eigentlich das letzte Stück, was wir gemacht haben, die Cartridge Music von Cage. Da steht ganz am Ende der Partitur steht drin, dass sie auch als Klaviertrio ausführbar ist. Und wir haben da wirklich mal nur makroskopisch verstärkt diese Geräusche des Klaviers, die keiner hören will. Nämlich das Abheben der Dämpfer, die Verschiebung des Kratzen des Holzes. Nur solche Geräusche genommen und eben für so eine Cartridge Music Version da verwendet. Und da war mir eigentlich klar, dass man jetzt oder dass ich jetzt kein größeres Repertoire mehr finden werde, was kann ich mit diesem Klavier noch machen? Wo steht das Klavier heute? Nicht, dass ich die Klaviermusik nicht weiterhin sehr liebe, aber es ging dann nicht mehr weiter. Und da bot sich eigentlich der Computer, also die Elektronik natürlich, als ein Weg an, in eine andere Richtung zu gehen. Und ich habe ja dann sehr stark in einem Bereich auch gearbeitet, wo ich mit bekanntem Material gespielt habe, das ich also analysiert habe mit Algorithmen, um es dann wieder von einem Orchester oder von einem Ensemble spielen zu lassen, die sogenannten Sound Delights. Das heißt, also die Interpretation, die ich als Pianist ursprünglich vorgenommen habe, habe ich dann quasi als kompositorischen Akt, wenn Sie so wollen, weiter vollzogen.
Hat sich mit dem Technikverständnis, was ja Sie auch jetzt in den letzten Jahren auch mitverfolgen können, was sich sicherlich geändert hat durch die Digitalisierung unserer Welt, hat sich da auch in Ihrer Wahrnehmung, die Wahrnehmung der Komponisten, der Hörer, der Interpreten geändert gegenüber diesem musikalischen Zusammenfügen? Ist da auch so ein kreatives Potenzial nochmal neu entdeckt und belebt worden?
Also kreatives Potenzial auf jeden Fall. Aber ich denke, was mich so ein bisschen nachdenklich macht, ist, dass viele Probleme sich über sehr lange Zeit jetzt hinziehen und nicht wirklich gelöst werden. Also Probleme? Der Performance. Also wie performe ich? Also es geht ja gerade jetzt, wenn hier auch ein Dirigent sitzt, geht es ja auch vorwiegend um den Akt, also elektronische Musik auf einer Bühne zu machen. Jetzt nicht akustische Musik, die über Lautsprecher stattfindet oder über Kopfhörer von mir aus, sondern wirklich sich zu überlegen, wie stelle ich das auf einer Bühne dar, dass es auch glaubwürdig wirkt. Also wie kommen Geste, Aktion und Klang wieder zusammen? Und da sehe ich eigentlich trotz all der Möglichkeiten, die es im Moment gibt, keine wirklichen Lösungsansätze.
Ja, es gibt schon Komponisten, die es natürlich versuchen, die sich selbst ein Instrument erfinden. Beispielsweise Frank Niusmann, der eine Art Schreibmaschine sich erfunden hat, um auf der Bühne agieren zu können, oder so ein Drumset braucht man vielleicht nicht unbedingt. Das ging ja auch über die Lautsprecher, aber das Publikum, wir wollen wohl alle auch jemanden sehen. Also Musik ist wahrscheinlich nicht nur ein nur auditives Phänomen, sondern eben auch ein visuelles. Das zeigen sicherlich auch viele der jungen Ensemblegründungen, die natürlich auch mit Video wie Ensemble Garage und Licht und Raum und Bühne und Aktionen arbeiten. Wie siehst du das, Brigitta Mundendorf?
Also ich glaube, dass das ein Bereich ist, wo es noch unglaublich viele Möglichkeiten gibt, das zu gestalten. Und es ist auch ein Bereich, wo man sicherlich mal einen Blick in die Popmusik oder in die Popularmusik werfen kann, um sich dort vielleicht auch Inspiration zu holen, wie das denn sein kann. Also zum Beispiel denke ich, dass man gerade bei so Performance-Geschichten auch das Publikum viel stärker einbinden kann. Also zum Beispiel, wenn ich eine Laptop-Performance mache, als Komponist, als Musiker, wie auch immer, muss ich mir vielleicht auch Gedanken darüber machen, wie steht das Verhältnis zwischen meiner Bewegung, die ich vorne ausführe, an meinem Instrument, also dem Laptop, zu der Raumgröße. Also wäre es nicht vielleicht eigentlich sinnvoller, solche kleinen, also das wirklich in kleinen Räumen zu machen, wo man wirklich viel näher in so einem Mikrokosmos sich befindet und die Bewegungen sehen kann. Weil wenn wir ein Cello auf der Bühne haben, zum Beispiel, da sieht man wirklich die Parallele zwischen der Klangerzeugung und der Bewegung, die dort stattfindet. Oder sagt man, nee, vielleicht geht man genau den umgekehrten Weg und vergrößert die Distanz zwischen dem Publikum und dem, was auf der Bühne passiert, indem man das Geschehen vorne als Performer stilisiert und sich zu einer Ikone erhebt, wie ich das neulich bei Squarepusher zum Beispiel gesehen habe. Jemand, der sich einfach einen Roboterhelm aufsetzt und damit zeigt, ich bin ganz weit weg von euch, ich erhebe mich hier ein Stück über das Publikum. Aber damit kann man total viel spielen. Und ich glaube, es gibt sowohl in dem Bezug sehr viele Möglichkeiten zu denken und zu agieren, wie sicherlich auch in der Frage, ja, wer ist denn das eigentlich auf der Bühne? Ist das der Komponist? Ist das ein Performer? Und wie man das dann ausgestaltet?
Diese popmusikalischen Erfahrungen, Georg Katzer, ist es auch eine Sache, die eine Generationenfrage ist? Also ist es so, dass vielleicht jetzt These, Vermutung, die jüngere Generation, die tagtäglich jetzt sich auch im Grenzbereich mehr aufhält, das dann vielleicht auch in ihre Performances, in ihre Musik mit aufnimmt? Oder ist das Ihnen auch ganz nah?
Nein, das denke ich ganz bestimmt, was Sie jetzt eben gesagt haben. Das ist für die jüngere Generation eine Selbstverständlichkeit, weil die auch mit einer ganz anderen technischen Umgebung aufwachsen. Und für die ist das also ganz selbstverständlich, diese Dinge auch zu benutzen, um Musik zu machen. Was bei älteren Kollegen vielleicht auf eine gewisse Hemmschwelle stößt. Ich kenne viele Komponisten meines Alters, die das strikt ablehnen, sich damit überhaupt zu befassen. Während das, wie gesagt, bei den Jüngeren überhaupt keine Hemmschwelle mehr gibt in der Richtung. Aber wenn ich vielleicht da etwas anknüpfen darf an das, was Michael Lieber gesagt hat, das ist ein sehr interessanter Aspekt, scheint mir. Er hat ja schon sozusagen durchblicken lassen, dass die Möglichkeiten der akustischen Instrumente sind ja also eigentlich ausgereizt. Da ist ja nicht mehr allzu viel zu holen. Und es ist ja auch, wenn wir uns die neue Musik angucken, Instrumentalmusik, zum Beispiel wie die Behandlung der Streicher. Wir lassen da kratzen, wir lassen schaben, wir lassen schlagen, alles Mögliche. Und ich bin ja auch nicht frei davon. Mir ist aber immer die Tatsache bewusst, dass es eigentlich eine Absurdität ist. Wir machen etwas mit dem Instrument, für das es gar nicht gedacht ist. Das ist natürlich ein Reiz. Wir haben einen Widerstand zu überwinden, wenn wir so etwas machen. Wir zerstören auch eine Aura dieses Instruments, die ganze Geschichte, die an einem Instrument hängt. Und wir überwinden diesen Widerstand ja in einer ganz lustvollen Weise. Aber es bleibt so ein Moment des Absurden, das bei der Technik sofort entfällt. Die Technik kann per se alles und es ist alles gleichwertig. Sie macht das Geräusch mit der gleichen Hingabe wie einen Akkord, einen wohlklingenden Akkord. Also die Technik öffnet uns automatisch, ganz sozusagen unbelastet von allen ästhetischen Erwägungen, das ganze Akustikon, das wir haben, vom Geräusch bis zur Konsonanz. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, finde ich. Und deswegen funktioniert es zum Beispiel nicht gut in einem klassischen Konzertsaal, ein paar Boxen hinzustellen und dann also ein Tonbandstück abzuspielen. Das kann unter anderen Bedingungen gut funktionieren. Ich habe das erlebt in Berlin zum Beispiel in einem nicht zu Ende gebauten U-Bahnhof, wo man also unter der Erde sitzt in einem Raum mit einer ganz spezifischen Akustik, dass solche Stücke dann plötzlich, weil diese klaustrophobe Situation ganz anders zum Zuhören zwingt als in einem Konzertsaal, wo das dann wieder plötzlich funktioniert, ästhetisch, und wo das aufgeht. Also es gibt so viele Aspekte, wenn man dieses Thema diskutiert, ist sehr viel. Soziologisches, ästhetisches, technisches, performatives, also es ohne Ende.
Wir schneiden das natürlich nur an, einige dieser Aspekte, aber wesentlich ist ja, glaube ich, auch gewesen, was Michael Lieber gesagt hat, und du hast es, Georg Katzer, eben kurz auch integriert in deine Antwort, die Schnittstelle Körper, Technik. Mensch, Maschine, Autor, Automat. Das scheint offensichtlich immer nicht ganz befriedigend gelöst zu sein. Wenn es pur ist, ist es aber auch nicht gelöst. Ja? Das Orchester oder die Streichinstrumente, die du, Georg Katzer, genannt hast, sie so zu behandeln, wie man das gemeinhin tut in der neuen Musik, ist ein bisschen unbefriedigend. Die pure elektronische Musik mit Lautsprechern immerhin im Konzertsaal ist unbefriedigend. Die Mischung von beiden ist aber auch ein bisschen unbefriedigend, offensichtlich.
Das will ich so nicht sagen. Es kommt dann sicherlich darauf an, auf das Geschick des Komponisten, wie er das verkauft und ob es sinnvoll ist, diesen Widerspruch zuzukitten oder ob es sinnvoller ist, ihn offen zu legen. Es bleibt allerdings immer ein Problem, Orchester mit Elektronik. Es ist eine Überschichtung sozusagen nochmal mit der Elektronik über das Orchester. Und es gibt da mehrere auch akustische Probleme. Wenn ich die Elektronik wirklich hören soll, bei lauten Orchesterstellen, kann sich das akustisch sozusagen so aufschaukeln, ja, dass eine Dynamik entsteht, die gar nicht gewollt ist, um die Elektronik überhaupt hörbar zu machen. Also viele, viele Probleme auch da für die Aufführung.
Da ich direkt was drauf sagen. Es ist ja auch so, dass eine gewisse Standardisierung eben aufgrund der ganzen Aufführungsschwierigkeiten in traditionellen Konzertsälen auch stattgefunden hat. Also das sind ja eigentlich diese berühmten 8-Kanal-Stücke oder 8-Kanal-Beschallungen. Und die sind eigentlich dazu gedacht, dass man ein Stück also an möglichst vielen Orten aufführen kann, um möglichst wenig Aufwand damit hat. Aber wenn ich einen Saal jetzt wirklich elektronisch zum Klingen bringen will, brauche ich eigentlich einen riesen Aufwand, eine riesen Zeit. Ich muss ja ganz genau überlegen, wo stelle ich Lautsprecher hin und 8 reichen da nie. Ich brauche viel, viel mehr, um überhaupt eine Atmosphäre zu schaffen, die schlüssig ist. Also auch jetzt nicht nur für einen, der am Mischpult sitzt und vielleicht da noch die beste Position hat zu hören, sondern eben für ein Publikum, was ja eigentlich der Hauptadressat sein sollte.
Müssen Sie dann immer mit Kompromissen leben, Herr Roth?
Natürlich. Aber nicht nur. Nein. Und für diese Probleme, letzte Sommer hatte ich ein unglaubliche Experience. Ich hatte Boulez Musik dirigiert in Proms in London. Und weil er könnte nicht Marteau sans Maître dirigieren, Pierre Boulez, er war ein bisschen krank, aber jetzt ist er sehr gut. Und das war ein Zyklus mit Beethoven-Symphonien, mit Barenboim und sein Western-Divan-Orchester. Und ich habe Le Marteau gemacht. Und danach war es ein Beethoven-Symphonie in große Royal Albert Hall. Und dann kam der Michael Barenboim, Geiger, und er hat Anthem 2 gespielt, ein Stück für Solo-Geige mit großer Elektronik. Und dieses Stück, wir wissen alles, dass wir können dieses Stück hören in ein, ich weiß nicht, klein oder mittelklein Raum oder... Aber diese Experience in dieser Royal Albert Hall, das ist so groß, 8000 Leute hier zu Beethoven zu hören, nicht nur Boulez. Und diese Elektronik, das war für mich eine Revelation, weil ich habe danach gedacht, also heute haben wir nicht diese Saale für diese Musik. Und wenn wir sprechen, natürlich ein Solo-Geiger mit Elektronik, aber wenn wir sprechen mit Orchester, Sie haben gesagt, wir haben so viele Probleme mit alle diese Ton zusammen, Balance und stark. Also ich denke wirklich, dass heute haben wir nicht, wir sind, ich denke, in ein Anfang für etwas sehr groß in Musik Zukunft über Relation zwischen elektronisch und Musik. Und ich denke, dass wir haben nicht heute diesen Saal, das für diese Musik von Zukunft. Wir haben nicht heute.
Heute ist natürlich alles sehr klein geworden, Michael Ieber. Ein Laptop, ein Smartphone reicht schon aus, um elektronische Musik zu generieren. Und wir haben natürlich immer noch gerne die Bilder im Kopf, wenn die Mannschaft vom IRCAM aus Paris mit dem 7,5-Tonner ankam und alles auspackte. Und dann war es vielleicht doch nur ein Musiker, der auf der Bühne stand. Aber es waren 8,5 Klangregisseure und Techniker, die hinter dem Mischpult saßen. Ein wunderbares Bild. Ist es wirklich so, dass man mit dem Laptop fast alles machen kann? Fast alles simulieren kann?
Ja.
Also in der... Ich würde ein bisschen differenzieren. Ich würde sagen, im Prinzip ja. Am Ende bleibt uns der 8, wie viele Tonnen waren es? 4,5 Tonnen?
7,5.
Oder 7,5 Tonnen nicht erspart, ganz einfach, weil am Ende wiederum Lautsprecher auf der Bühne stehen und die nehmen einem und natürlich die ganze Verstärkung. Das sind eigentlich die Sachen, die die meiste Energie auch kosten, die meiste Strom und natürlich auch den Klang letztendlich machen. Und da gilt nach wie vor, je größer und je mehr, desto besser eigentlich, um einen gewissen Klang zu haben. Ich denke, wir sollten vielleicht trotzdem mal so ein bisschen differenzieren, was ist eigentlich Low-High? Gibt es das überhaupt noch? Also wenn du jetzt auch ansprichst, Stefan, dass man alles auf dem Laptop machen kann, dann habe ich ja gar nicht mehr diese Unterscheidung in Low-High, weil das IRCAM benutzt jetzt das gleiche Laptop oder vielleicht von einer anderen Firma wie ich oder einem anderen Betriebssystem.
Und wenn ich es wie Martin Schüttler aber dann auf dem Ghetto-Blaster abspiele, habe ich ein ziemliches Low.
Dann habe ich ein ziemliches Low, was die Klangqualität angeht. Genau. Dann würde sich aber Low-High nur noch über die Lautsprecher oder das Abspielequipment eben definieren und nicht mehr über die Produktionsweise an sich. Also ich denke, dass da inzwischen auch, weil sich die Ausbildung sehr verändert haben, also inzwischen lernen schon sehr viele Kompositionsstudenten für elektronische Musik auch programmieren. Also man geht ganz anders mit dem Handwerkszeug um, wie man sich einer Sache nähert. Das war für mich auch immer sehr wichtig, also vom Klavier kommt, wo mir eigentlich ziemlich klar ist, die Mechanik, ich drücke da und dann passiert das und das, dann wird der Hammer ausgelöst und geht gegen die Seite. Mir war immer wichtig, dass ich die Prozesse nachvollziehen konnte, die in einem Computer passieren. Das heißt also, Programmieren hat mich von Anfang an sehr fasziniert und sehr interessiert, um zu wissen, was ist da eigentlich? Ich wollte mich nicht manipulieren lassen von irgendwelchen vorgefertigten Sachen und ich habe die Sachen auch tatsächlich eigentlich alle selbst programmiert.
Die Elektronik kann die ganze Welt nicht nur ins Wohnzimmer holen, sondern auch in den Konzertsaal. Virtuell natürlich nur. Das stiftet Teilhabe, suggeriert Teilhabe, aber es ist keine wirkliche Teilhabe. Wie kann man das lösen, kompositorisch, Brigitta Mundendorf?
Ich glaube, du musst das doch ein bisschen konkretisieren, was du damit genau meinst.
Die Virtualität suggeriert uns ja oft, wir sind wirklich dabei, aber wir sind nicht dabei. Das bleibt ein weiteres Dilemma sozusagen in der gesamten Technologie. Wir rüsten technologisch auf, natürlich nicht nur im Konzertsaal, sondern natürlich auch in den Kinderzimmern, Wohnzimmern, wo auch immer. Und alle haben das Gefühl, ich bin wirklich dabei, ich mache das, ich erlebe das. Aber es ist nicht die wirkliche Erfahrung.
Das stimmt, aber im Konzertsaal ist es ja die wirkliche Erfahrung. Also in dem Moment, wo man sich wirklich nach draußen begibt und sich auch in dieses, was Georg Katzer vorhin schon mal angesprochen hat, was ich sehr schön fand, diese Sozialität von Musik, also dass man sich dort wieder hineinbegibt, ne, die auch gerade im Kontext der Intermedialität entstehen kann, dann wird es ja gerade wieder spannend. Und also zum Beispiel kann ich es gar nicht verstehen, wenn man sagt, Intermedialität, Computer, Mensch, Maschine, das sind für mich nicht zwei getrennte Dinge, sondern ich denke, ein Computer, ein Laptop hat auch eine unglaubliche Körperlichkeit. Also ich finde auch zum Beispiel ein Stück, was wir gerade gehört haben, dieses Spiel zwischen diesen Samples und dem Live-Gespielten, man merkt schon, plötzlich kann ein Klang, der reproduziert wird, der eigentlich aus der Konserve kommt, kann plötzlich eine Bedeutung bekommen, kann eine Seele erhalten, aus etwas, man sich fragt, wie kann das möglich sein?
Aber da geht es immer noch um die Reibung zwischen eben instrumental erzeugten Klängen und elektronisch erzeugten Klängen. Um jetzt nochmal an das anzuknüpfen, was Stefan gerade gesagt hat, also im Zeitalter des Computers kann man ja auch durch Touchscreen Berührung, Körperlichkeit erfahren, kann Musik erzeugen, jetzt nicht im Konzertsaal. Da ist die Frage, bleibt der Konzertsaal trotzdem als sozialer Ort der Begegnung, als sozialer Ort der Musikerfahrung, des Musikerlebnisses erhalten oder ist der dadurch auch durch die andere Art von Klang?
Nein, ich denke schon, also ich denke, dass sich zum Beispiel das Internet, all diese, dort entwickeln sich unglaublich viele Trends und natürlich kann jeder zu Hause Musik produzieren und es findet Demokratisierung statt. Aber letztendlich, diese Trends, die sich dort entwickeln, die müssen ja irgendwo ausgelebt werden. Und ausgelebt werden können sie ja nur in der Realität. Also in dem Moment, wo dann wirklich eine Band oder ein Ensemble oder ein Stück oder ein Hype, der virtuell entsteht, muss irgendwann, muss dieser Moment kommen, wo der in die Realität umswitcht. Ne? Also Beispiele dafür sind ja auch so Flashmobs, ne? Wo sich viele Leute plötzlich verabreden, und dieses Verabreden im Internet ist schon ein Prozess, der aber eigentlich dafür gedacht ist, das nach draußen zu tragen.
Also die Konzerthäuser überleben die Musik.
Es müssen nicht die Konzerthäuser sein. Also ich denke, das können auch ganz andere Häuser sein. Ganz im Gegenteil. Also ich glaube, dass die
Konzerthäuser. Ist das Konzerthaus überhaupt noch geeignet? Also den Raum, die räumliche Umgebung für solche Erlebnisse zu geben?
Also ich denke gerade jetzt für die neue Musik und für das, was die jüngere Generation, was die im Sinn haben, sind Konzerthäuser super wegen ihrer Ausstattung. Aber eigentlich wollen alle an andere Orte. Eigentlich will jeder, sucht jeder nach einem anderen Ort, wo die Musik, die man heute macht, viel besser reinpasst. Also das ist zumindest das, was ich sehe und wo ich auch selber dran glaube.
Aber das ist sehr interessant, diese Frage, was wir zusammen experimentieren. Ich habe einmal in Irkam, Paris, ein Stück dirigiert, das war in zwei Orten, oder wie sagt man?
Räumen.
Zwei Räumen. Ein war in Irkam Building und andere war in Centre Pompidou. Und ich hatte einen Kontakt mit erste Ensemble. Ich dirigiere beide Ensemble durch Video. Und es gab Live-Elektronik durch zwei Ensemble. Aber natürlich, und es gab, wir haben zweimal dieses Stück gespielt und das Publikum war in einem Raum und andere. Und niemals hat diese ganze Sache gehört. Und das war ja, weil niemals, ich könnte auch nicht. Ich war in einem Raum. Und das war für mich eine sehr interessante Experience, dass ein Stück, in zwei Raum und ein utopisch Werke durch Elektronik. Und das Link elektronisch war wirklich hier größer.
Ein utopisches Werk, wie aber auch ein realistisches Werk. Irgendwas verpasst man immer. Ganz klar. Sie haben aber eben noch mal, um die Frage des Raumes noch mal in eine andere Produktivität zu wenden, davon gesprochen, Monsieur Roth, man bräuchte vielleicht andere Räume. Die
Natürlich.
Konzertsäle müssten anders ausgestattet sein. Vielleicht der Versuch einer Vision von Ihnen, von Ihrer Perspektive. Sie haben sicherlich die meisten Konzertsäle weltweit gesehen, unter uns sechs hier. Wie könnte denn so ein Raum aussehen? Was müsste er sein? Eine feste Bestuhlung haben, eine lockere, Lautsprecherwände, Lautsprecherböden, Decken?
Ja, ich denke, das ist eine Frage für Komponisten. Und wenn ich sage das ist eine große Frage. Ich denke, dass Komponisten heute, die natürlich in elektronische Musik und Zukunftsmusik interessiert sind, sie müssen wirklich denken und zeigen und fragen. Sehr stark. Und ich fühle nicht das genug heute. Ich fühle, die Komponisten, sie zeigen nicht genug. Sie müssen die Leute, die wirklich, wie davor, die Leute sagen, Symphonieorchester, das ist gut, aber wir brauchen neue Formen, wir brauchen neue Ensemble. Und heute, ich fühle für Saale und auch natürlich für alle diese technischen Probleme, wir haben schon gesagt, dass die Komponisten, sie sind die Leute, dass sie können wirklich zeigen und fragen. Und ich bin erster Kollaborateur. Ich freue mich sehr viel zu arbeiten und einen Erfolg zu haben mit dieser Geschichte.
Georg Katze, der Appell an die Komponisten.
Ja, die sind ja vielleicht das schwächste Glied in der Kette. Insofern sind wir ein bisschen überfordert mit dieser Aufgabe. Natürlich werden wir hin und wieder auch gefragt, und ich habe auch schon Gutachten geschrieben, wie ich mir einen Konzertsaal wünsche. Das Problem ist nur, das ist schon angeklungen, für welche Musik? Für welche Musik? Und Frau Muntendorf hat ja auch schon davon gesprochen, dass sie mit ihrem Ensemble oder das ganz generell, viele Ensemble wünschen sich einen Saal, aber eigentlich doch wieder nicht. Also kein Konzertsaal im klassischen Sinne. Also ich fand ja immer, dass neue Musik am besten dort klingt oder dahin gehört, wo der Lack schon ein bisschen ab ist, um es mal so zu sagen. Also in Berlin haben wir solche Orte, ich sprach schon von diesem verlassenen U-Bahnhof oder die Parochialkirche oder solche Orte, denen der Glanz des Konzertsaals typischerweise erstmal abgeht, wo eigentlich die Räume auch ihre Geschichte haben und etwas von sich aus schon erzählen und nicht so sozusagen neutral sind. Da geht Musik, neue Musik ganz gut und da kommt auch das Publikum hin, interessanterweise. Es gibt da also diese Sophiensäle in Berlin, also eigentlich hat man immer Angst, wenn man die Decke anguckt und alles, wann das nun endlich zusammenkracht und man hat Angst, es wird irgendwann renoviert werden und ja, dann ist der Lack drauf, ja, aber das will man gar nicht.
Natürlich, das kommt sehr darauf an, auch welche neue Musik natürlich dort gespielt wird. Für bestimmte neue Musik, nehmen wir Spätwerk Nono, eignet sich zum Beispiel die Jahrhunderthalle in Bochum eher nicht, weil man jeden Feuerwehrwagen, jeden Krankenwagen noch aus Dortmund dort drinnen hört. Ja? Das ist so schlecht schallisoliert, dass bestimmte neue Musik dort nicht geht.
Ja. Aber jetzt ein anderes Beispiel in Berlin, Barnbäum macht den Nono im Kraftwerk und lässt aber das Kraftwerk wie ein Theater umbauen. Ich finde das eine Absurdität, ja, weil es wäre viel besser gewesen, er hätte das wirklich in diesem Rohzustand belassen und das dort gespielt. Da passt es nämlich genau hin, der Prometheo.
Also das heißt aber, dass dann auch oft die Situation die ist, man hat einen Raum, die Sophienseele oder XY, Jahrhunderthalle Bochum, was auch immer, und muss dann aber gucken, dass das Werk oder das, was zur Aufführung kommt, sich eigentlich dem angepasst wird, ohne den Raum als Raum jetzt zu verändern. Das ist ja Ihr Appell. Also jetzt nicht, um einen Raum im Raum zu bauen, also wieder ein Konzertsaal in einem bestehenden Raum, sondern dass ich dann aber auch bei einer live-elektronischen Klangmanipulation eigentlich derjenige am Mischpult oder diese Ebene der Klanggestaltung sich einfügen muss oder unterordnen muss. Ist das so? Michael Lieber, Brigitta Muntendorf.
Wir müssen es eigentlich mal klar machen, dass es eigentlich immer so war, dass Komponisten oder früher zumindest so war, dass Komponisten für Räume komponiert haben. Also woher kommt eine Kammermusik? Also kein Mensch käme auf die Idee, ein Cembalo in die Philharmonie zu stellen und da ein Konzert zu veranstalten. Also ein Flügel ist problematisch genug im großen Saal, also dass man hinten auch noch was hört. Die Stücke wurden ganz gezielt für bestimmte Umgebungen komponiert. Und heutzutage, da komme ich vielleicht zurück auf, was ich auch vorhin gesagt hatte mit dem 8-Kanal-Setup, ist es so, man versucht natürlich, Stücke zu komponieren, die möglichst kompatibel sind, die überall aufgeführt werden können, die mitreisen können. Das heißt, ein Komponist kann es sich gar nicht leisten, sich jetzt mit einem Raum zu beschäftigen. Wie klingt der? Manche tun es trotzdem mit großem Aufwand. Und wirklich für einen Raum zu komponieren, dass dieser Raum zum Klingen gebracht wird. Es zählt doch nur, was jetzt da klingt. Alles andere ist doch uninteressant eigentlich.
Ja, dem schließe ich mich auch an. Und es ist ja auch spannend, dass viele Konzerträume im Prinzip die Komponisten unglaublich beschränken. Also wenn ich eine feste Bestuhlung habe, dann ist schon mal zumindest, also kann ich kein Stück realisieren, das darauf ausgerichtet ist, dass die Musiker sich hinter dem Publikum bewegen oder bestimmte Dinge gehen einfach nicht mehr. Und natürlich kann man das jetzt nicht so einfach ändern, klar, aber ich denke, vielleicht gibt es auch so ein bisschen einen Trend, dass man versucht, so universelle Stücke zu komponieren, die natürlich irgendwie überall reinpassen. Aber eigentlich sollte man das gar nicht tun. Eigentlich sollte man ganz strikt einfach das komponieren, wie man es komponiert. Und dann sollten sich eigentlich die Häuser dementsprechend anpassen. Das wäre das Optimale. Weil erst dann kann man irgendwie vielleicht Orte bauen, die vielleicht einfach nur Plattformen sind für künstlerische Produktionen. Also die wandelbar sind, die man mal so ausstatten kann. Und das wäre eigentlich das Schönste.
Oder man hätte genügend Zeit, um in den Räumen arbeiten zu können. Für diesen Raum zu komponieren. Meinetwegen die Christuskirche, Kölner Philharmonie, Alte Oper Frankfurt, Herkulessaal München, wo auch immer.
Ja, aber und auch meine Frage, oder was ich habe gesagt, über diese für Komponisten zu sagen und zu zeigen. Wenn wir sprechen über Werke von Nono oder Boulez oder alle diese Leute, die sehr interessiert in Spatialisation, aber auch mit Elektronik. Ich denke, das ist für Publikum auch eine andere Experience. Zum Beispiel, wenn wir können Répond hören, wir sind in Mittel etwas und Konzert ist ein anderes Happening. Es ist etwas ganz anderes als frontal, sehr basic, wie Symphonie-Konzerte. Also ich denke, dass durch elektronisch und elektronisch Frage und Musik und wie utilisieren diese elektronisch, die Komponisten können auch wirklich Musik, Experience, etwas anders bringen für Publikum. Und das ist für mich sehr interessant. Ich liebe das mit, durch diese elektronisch, wir können noch einmal Konzert, Konzept inventieren, wie sagt man auf Deutsch?
Erfinden. Ein Punkt, der jetzt noch nicht so eine Rolle gespielt hat, aber doch auch da in dieser ganzen Fragestellung des Raumes, der Aufführbarkeit solcher Kompositionen eine Rolle spielt, ist die Frage auch der Dokumentation. Also wir sind in einer Aufführung eines Stückes beispielsweise mit Live-Elektronik involviert. Man versucht, um das Konzert zu realisieren, eine Klangeinstellung zu finden, eine Aufführbarkeit zu leisten, und in diesem ganzen Vorbereitungsprozedere wird vielleicht die ganze Technikeinstellung nicht ausgiebig notiert, das passiert aus dem Moment heraus. Wie ist es, wenn eine Wiederaufführung eines solchen Stückes ansteht, eine neue Interpretenrunde damit konfrontiert ist, aber auf wenig Notiertes zurückgreifen kann? Spielt es eine Rolle auch auf die Wiederaufführbarkeit von Stücken oder auch auf die Kanonisierung von Stücken? Weil viele Stücke vielleicht aufgrund einer sehr aufwendigen Zusatzebene gar nicht so schnell wieder realisiert werden. Also ist die Frage der Dokumentation, muss man da auch noch was lernen, was tun, vielleicht was bis in die kompositorische Ausbildung mit eingeht? Also wie kann man das festhalten? Und weitertragen.
Das wieder war eine super lange Frage.
Je suis désolé. Nein, Punkt Wiederaufführbarkeit, Dokumentation.
Genau, die Antwort kann kürzer sein.
Genau, es kommt einfach auch darauf an, was man meint. Ne? Meint man jetzt irgendwie das technische Setup? So, das wird normalerweise in Kompositionen definiert, wie das sein soll. Natürlich wird dann immer in jedem Raum, wo das gemacht wird, ist der Mensch gefragt mit seinen Ohren, mit seinen Sinnen, klingt es gut, ist es sehr schön. Auch wir haben heute hier sehr lange ausprobiert und rumgerätselt, aber das wird man in jedem Raum wieder haben. Und so, wenn es, wie bei dem Stück von Sergei Meingart, wenn es dort um elektronische Vorgänge geht, die werden dann schon ausnotiert und können natürlich wiederholt werden. Aber das ist natürlich immer auch eine Frage der Möglichkeiten, also Stücke mit Technik aufzuführen oder mit Elektronik bedeutet immer ein bisschen mehr Aufwand. Bedeutet auch in der Wiederaufnahme, dass ähnliche technische Bedingungen einfach vorhanden sein müssen in den Räumlichkeiten, in den verschiedenen, in denen man das macht. Und somit bringt es natürlich auch mehr Aufwand mit sich, das ist ganz klar.
Reichen dafür die Probezeiten eigentlich? Die Probezeiten beim Orchester haben sich sicher nicht verlängert, Herr Roth. Sind länger geworden, ausgedehnter. Extensiver geworden, ja. Seitdem man Live-Elektronik hat. Man hat die fünf Tage und jetzt muss man noch eine Stimme mehr mit bedenken.
Und das ist immer ein Problem. Warten, wir sind nicht bereit. Immer mit Elektronik. Ja. Und natürlich, Orchester und Dirigent, wir sind in ein Tempo und wir wissen, wie das reagiert und das kann passieren sehr oft, dass Elektronist ist nicht bereit. Aber das ist natürlich dieses Spiel und dieses Konzept und wir müssen adaptieren, wir müssen etwas anders machen.
Ausprobieren, lernen.
Aus?
Ausprobieren und lernen. Experience.
Ah ja, ja natürlich, ja, ja. Aber mit Orchester, in dieser Probenzeit Experience ist sehr teuer. Also Experience ist besser davor.
Aber stoßen Sie da mittlerweile auf eine größere Bereitschaft, Proben zu verlängern, als vielleicht, es gibt diese Anekdote von Peter Ötvös, Anno 71, wo Hymnen in Stockhausen in New York uraufgeführt wurden, nicht uraufgeführt, sondern
doch, uraufgeführt, und zwar der dritte Teil, weil es ja ein Auftragswerk der New York Philharmonic war.
Und da kam eine unglaubliche Widerständigkeit ihm da entgegen in den Proben. Haben Sie damit zu kämpfen, zu tun?
Ein Problem?
Oder? Eine Widerständigkeit, Rebellion.
Von
den Musikern.
Ah, nee. aber ich bin sehr glücklich, weil ich arbeite viel mit einem Orchester, der liebt das. Und dieses unglaubliche Orchester in Baden-Baden-Freiburg. Und ich fühle, dass wenn wir spielen ein Stück wie das mit Elektronik, Sie wollen wirklich eine neue Musik hören. Und sie sind sehr exigeant, wie sagt man auf Deutsch, exigeant.
Begeistert.
Ja, fordern, begeistert. Sie, weil sie wissen so viele neue Musik. Also sie haben eine Kultur wie das. Und mit elektronisch auch. Und aber das kann passieren. Aber die Orchester jetzt in unserer Zeit, das ist etwas ganz anderes. Ich denke, dass alle diese Philosophie ist wirklich viel besser.
Es hat sich wirklich gebessert, was nicht heißt, dass es schon gut ist.
Es hat sich ja vieles gebessert, sagen wir mal auch in der Komponistenausbildung, dass es bestimmte Hochschulen gibt, wo der Komponist zumindest oder Komponistin auch das Fach Elektroakustik belegen muss. Bitte, Herr Roth.
Nein, natürlich, das kann eine sehr präzise Sache sein, dass ein Orchester oder ein Ensemble, das zum Beispiel nur Akustikmusik spielt. Und dann kommt diese Mannschaft mit Elektronik und Maschinen. Und das kann passieren, dass diese akustische Welt und Stimmung und Education ist aggressiert. Und manchmal gibt es Probleme, weil ein Orchester oder ein Ensemble fühlt aggressiert. Und das ist etwas, das vielleicht Publikum auch, weil ein Orchester in einem Saal, das ist nicht nur ein Komfort, dass wir spielen und wir hören Ton, aber das ist wie Kostüm oder wie Luft. Das ist etwas so wichtig, Ton. Und wenn ein sehr stark, zum Beispiel Ton, elektronisch oder sehr, das kann aggressiert. Also vielleicht ist das ein Grund auch.
Aber der Ausbildungssektor ist doch einer, der sehr wesentlich sich verändert hat, oder? Also Herr Katzer, ich denke, da haben Sie aus Ihrer pädagogischen Erfahrung auch Etappen begleitet.
Ja, ich habe nicht sehr lange unterrichtet. Das zog sich nur über ungefähr 8 Jahre hin. Und es war zu einer Zeit, als jedenfalls da, wo ich lebte, die Elektronik noch wirklich erst im Kommen war. Aber ich denke, dass die Ausbildung heute schon generell eine andere ist. Also ich habe das erlebt, weil ich ja manchmal auch Seminare mache mit Studenten. Die gehen selbstverständlich auch mit ihrem Computer um und machen mit dem Computer Dinge, programmieren, machen Musik damit. Das ist eine ganz andere Voraussetzung.
Das ist aber ganz oft natürlich auf der kompositorischen Seite. Die Frage sollte eigentlich dahin zielen, dass es für die Ausbildung der Interpreten ja nicht verpflichtend ist, sich auch mit live-musikalischen Problemen, Settings, Anforderungen und so weiter auseinanderzusetzen. Das lernen dann meistens die Interpreten, die ja den emphatischen Weg der neuen Musik einschlagen, ja, und dann den doppelemphatischen Weg, ja, auch noch in die neuen Technologien, die außerhalb des eigenen Instrumentes liegen, eindringen wollen.
Ja, es gibt Musiker inzwischen, also ich denke zum Beispiel an Melvin Poor, den wir ja alle von der Tuba her kennen, Das ist ein ausgezeichneter Programmierer. Also da bin ich wirklich, also ein ganz kleines Licht dagegen. Er hat mir wirklich da auf die Sprünge geholfen und ich habe gestaunt, was er machen kann da. Also viele Komponisten beschäftigen sich und eben auch Musiker ganz intensiv damit oder Daniel Göritz oder solche Leute. Das ist eine ganz andere Ausgangslage und natürlich gibt es dann von der Seite auch ein ganz anderes Verständnis, wenn solche Partituren auftauchen. Das Problem ist natürlich, dass Orchestermusiker aufgrund ihrer Ausbildung, die ja meistens konservativ zunächst mal verläuft, damit nicht in Berührung kommen. Und was Herr Roth auch eben ansprach, das ist tatsächlich ein Problem, dass es manchmal wirklich zu Aggressionen kommt, wenn die Technik sich zu stark über die Musik herüberstülpt und vor allen Dingen auch dynamisch. Also wir dürfen ja nicht vergessen, dass meistens oder viele der neuen Musikwerke an sich schon eine akustische Belastung darstellen. Und wenn da noch die Technik ein Übriges dazu tut, fühlen sich die Musiker tatsächlich da einer Aggression ausgesetzt. Akustisch, nicht ästhetisch zunächst mal. Das ist keine ästhetische Wertung, sondern eine rein akustische Wertung.
Und, aber ohne Spezialisierung geht es nicht von Interpretenseite.
Michael Lieber, wie beobachtest du das?
Das ist schwierig. Also einerseits hat ein Interpret auch heute, wenn er es nicht will, wie du sagst, nicht unbedingt Kontakt zu diesen ganzen Medien. Andererseits hatten wir auch angesprochen, Performance in der elektronischen Musik ist sowieso ein Problem. Das heißt, wenn ich jetzt mich auf die Ebene des Laptops wiederum bewege, da habe ich ja das Problem, dass es oft Menschen sind, die niemals ein Instrument gespielt haben. Und die sollen jetzt mit Musikern kommunizieren, wo über Jahrzehnte eintrainierte Rituale und Kommunikationsstrukturen herrschen. Das funktioniert einfach so nicht, weil die da nicht reinkommen. Die bleiben immer draußen. Und da wird natürlich gar nichts getan. Also da gibt es überhaupt keinen Ansatz, soweit ich weiß. Also Basel in der Hochschule, die versuchen jetzt so ein bisschen Performance damit reinzubringen. Das andere ist natürlich, wenn ich jetzt ein rein elektronisches Instrument habe, also wenn es das denn jemals gäbe, wir haben ja darüber gesprochen, es gibt es eigentlich nicht eine reine elektronische Erzeugungskraft, die dem Niveau eines Instrumentes, was man ansonsten als Instrumentalstudent studieren kann, entspricht, in der Feinheit und auch in dem Wissen darum, wie man es bedient, muss man auch erstmal die Leute finden, die bereit sind, 20 Jahre sich mit einem Instrument jetzt zu beschäftigen. Ja? Also wie viele Stunden hat man Geige, Klavier geübt, bis man im Orchester ist oder als du das auf der Bühne steht?
Ist dieser Interpretentypus überholt? Also dieser.
Also wenn ich mir überlege, was ich für Konzerterfahrungen als Hörer jetzt gehabt habe, wo einfach jemand einfach mal irgendwas so kann, einfach dieses Können, diese Bewunderung für Virtuosität von mir aus oder auch Intimität oder einfach Schönheit, da tut sich die elektronische Musik oft noch schwer, also in der Performance. Nicht unbedingt in der Klanggestaltung, sondern in der Performance.
Ja, zum Thema Interpreten und elektronische Musik. Also ich denke überhaupt gar nicht, dass Interpreten sich damit auseinandersetzen müssen, wie man sowas programmiert, dass die eine Technikkenntnis haben müssen. Das ist überhaupt gar nicht notwendig, glaube ich, weil das Einzige, was Interpreten benötigen, ist Interesse so daran, solche Stücke zu machen. Was ich viel schöner fände auf der anderen Seite, ist natürlich, wenn zum Beispiel jedes Ensemble einen Techniker als Ensemblemitglied hätte, wo von vornherein klar ist, Interpreten und Techniker arbeiten zusammen, erarbeiten gemeinsam ein Werk, weil warum soll ein Interpret und viel Zeit opfern, um Programme zu lernen, um sich da so rein zu vertiefen? Ich denke, das fehlt dann wahrscheinlich auf der musikalischen Seite oder es ist gar nicht so unbedingt notwendig. Es ist ja auch beim Komponieren nicht unbedingt notwendig, dass man diese Programme selber beherrscht. Ne? Man kann sie auch genauso gut einfach nur bedienen oder jemandem sagen, ich hätte gern das, also so wie das auch früher war, es geht ja heute immer noch. Also es ändert was an der Art und Weise, wie man etwas macht, aber im Endeffekt zählt das Ergebnis auf der Bühne. Und ich denke, man muss einfach nur ein bisschen den Kopf dafür öffnen oder auch als Interpret sagen, ja, ich hätte auch Lust, mal sowas zu machen oder vielleicht auch die Bereicherung daraus zu ziehen. Aber eine wirkliche Kenntnis, also empfinde ich da jetzt gar nicht als notwendig.
Ich weiß nicht, ob ich habe alles verstanden, aber ich habe ein gutes Beispiel, das ich kenne. Ich habe für diese Relation zwischen einem Tonmeister oder einem Technik Leute mit Musikern in ein Ensemble. Und ich denke, das ist wirklich remarkable in Frankfurt Ensemble Moderne, das gibt einen Mann, der spielt nicht Musik, aber er ist Tonmeister, Norbert. Und er ist wie die anderen Musiker. Und ich finde, dieses Konzept ist wirklich so gut und so neu, weil wenn natürlich alle Ensemble in der Welt, sie müssen spielen Musik mit elektronisch. Und ich kenne sehr, sehr gute Ensemble, die nicht so seriös arbeiten mit diesen Teilen. Und in Ensemble Modern, das ist remarkable und ein Beispiel für Zukunft. Ich denke, ein Symphonieorchester, das muss auch sein für Zukunft.
Neue Stellenausschreibung,
ja,
für Symphonieorchester. Ja, viele Fragen offen. Die Donaueschinger Musiktage können vielleicht die ein oder andere Frage beantworten, stellen. Es werden sich High- und Low-Tech-Bereiche begegnen, mischen, vielleicht auch reiben. Ich danke Ihnen hier erstmal fürs Zuhören und den Podiumsteilnehmern für das Gespräch. Die Zeit setzt einen Punkt und das ist, denke ich, auch ganz gut so. Schönen Abend noch.